Wir starten heute eine neue Predigtreihe, Folie 1, die nennt sich Jona, Gnade ohne Rücksicht. Gnade ohne Rücksicht, ein sehr heftiger Titel und wir werden nach und nach merken, was es damit auf sich hat. Wir schauen uns in dieser Predigtreihe das Buch Jona an und gucken, was wir heute im Jahr 2026 davon lernen können. Jona ist der bekannteste der sogenannten kleinen Propheten. Le Petit, könnte man sagen. So einer der kleinen Propheten. Ja. Im Alten Testament gibt es 16 Propheten. Wir haben 4 große Propheten, die da sind. Kriegen wir es zusammen hin? Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Und Daniel, genau, das sind die 4. Und 12 kleine Propheten, kriegt man es hin? Ja, genau, sehr gut, sehr gut. Genau, also ich habe schon ganz viele gehört. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharja und Maleachi. So sieht's aus. So, und die Bibelkenner werden vielleicht sagen, warum, also die heißen natürlich kleine Propheten nicht deshalb, weil es irgendwie die von kleiner Statur waren oder weil die jetzt weniger bedeutsam gewesen wären. Es gab so die großen, die wichtigen, die bedeutsamen Propheten, die 4, und dann gab es halt noch so kleine, die hatten halt ein bisschen einen kleineren Auftrag. Deswegen heißen die nicht so. Also die haben von dem her keine kleine Bedeutung, sondern einfach der Umfang ihrer Bücher ist einfach kleiner. Sie haben weniger Kapitel. Die aufmerksamen Bibelleser, die werden da vielleicht schon protestieren und sagen, Moment mal, Zacharja und Hosea haben doch 2 Kapitel mehr als Daniel, nämlich 14 statt 12. Das ist richtig, aber Daniel hat trotzdem doppelt so viele Wörter. Also auch damals war schon so. Passt, gell? Daniel, der Mann der vielen Worte. In der Antike wurden die 12 kleinen Propheten auf einer einzigen Schriftrolle zusammengefasst, weil sie einzeln zu kurz für eine Standardrolle gewesen wäre. Das sogenannte 12-Prophetenbuch, alle auf einer Rolle. Und die großen Propheten, die haben selber eine eigene Rolle gebraucht. Okay, also wisst ihr Bescheid. Deswegen wird es hier so eingeteilt in große und in kleine Propheten. Und Jona ist natürlich, wie gesagt, der bekannteste und wahrscheinlich der einzige Prophet, den die Kinder auch schon kennen. Als der Jonathan bei mir im Büro war, sagt, oh, du predigst über Jona, hätte er wahrscheinlich nicht gesagt, oh, du predigst über Obadja. So. Wahrscheinlich eher nicht. Und warum ist es so? Natürlich wegen der Geschichte mit dem Wal, logisch. Diese Geschichte ist besonders spannend für den Kindergottesdienst. Und wir werden in dieser Predigtreihe sehr schnell merken, dass es für uns Erwachsene auch eine sehr spannende Geschichte ist, die uns auch viel mehr noch zu sagen hat, als nur diese Begebenheit mit dem Wal, die eigentlich gar nicht so arg viel Raum einnimmt. Aber sicherlich, logisch, wenn dir das passiert, das hängt dir ewig nach. Das ist natürlich klar. Wir werden uns von Predigt zu Predigt jeweils ein Kapitel anschauen. Es sind 4 Kapitel im Jona-Buch und damit 4 Predigten. Und dann werden wir uns abschnittsweise das vornehmen und uns da gemeinsam so reingraben. Habt ihr da Bock drauf? Ja? Gut, danke schön. Wir schauen uns Folie 2 einmal die Struktur des Buches an. Genau, hier haben wir es, Kindergottesdienst. Also Struktur des Buches, Muster. Ich hoffe, man kann es vielleicht nicht so gut lesen. Ich kann es nachher in der Gruppe nochmal teilen. Aber dass man einmal so sich mal die Struktur angeguckt hat. Wir haben quasi im Jona-Buch sozusagen diese 4 Kapitel. Und Kapitel 1 und 2 bilden eine Episode. Und Kapitel 3 und 4 bilden eine Episode. Und zwar geht es in 1 und 2, in der Episode 1, um Jona, die Heiden und das Meer Und dann Episode 2, Jona, die Heiden und die Stadt. Und das Interessante ist, dass beide Episoden 1:1, Vers für Vers, vom Muster her exakt gleich aufgebaut sind. Also ich finde es spannend. Zuerst kommt nämlich Gottes Wort zu Jona. Gott gibt Jona einen Auftrag, dann haben wir darauf Jonas Reaktion, dann ganz klar die Warnung, die dann ausgeht von Jona, die Reaktion der Heiden, dann die Reaktion der Obersten der Heiden, da gibt es immer einen, so ein bisschen, der so eine höhere Stellung hat, und dann die Reaktion der Heiden ist letztlich besser als die von Jona. Genau. Und am Schluss noch, wie Gott Jona durch den Fisch zeigt, was Gnade ist, wie Gott Jona durch die Pflanze zeigt, durch den Strauch, vielleicht die zweite bekannteste Sache aus dem Jona-Buch, wie Gott Jona durch die Pflanze zeigt, was Gnade ist. Also sehr, sehr spannend, allein schon von der Struktur. Wir haben das Buch von Timothy Keller, das Jona-Buch von Timothy Keller, haben wir durchstudiert oder sind noch dabei und werden das in diese Predigt mit reinfließen. Und daher ist auch diese Auflistung. Das ist sehr interessant. Vielleicht kurz gesagt, manche Ausleger erkennen hier übrigens einen sogenannten Parallelismus, also eine Parallele zum verlorenen Sohn, nämlich Episode 1 verhält sich Jona eher so wie der jüngere Sohn der verlorenen Söhne und bei Episode 2 verhält sich Jona eher so wie der ältere Sohn der verlorenen Söhne. Also da sind ganz viele Parallelen drin von dem, was uns Gott beibringen möchte über unser Verhalten. Und das macht's wirklich schon sehr, sehr spannend. Denn normalerweise hat ein Prophet nur eine Aufgabe, nämlich er soll fungieren als ein Sprachrohr Gottes. Dabei geht's gar nicht so sehr über das Sprachrohr. Also, wenn du dir eine Aufnahme anhörst, ob die jetzt von welchem Datenträger die abgespielt wird oder durch welches Medium die übertragen wird, ist letztlich nicht so wichtig. Wichtig ist die Botschaft. Und so sehen wir bei den anderen Propheten und bei den anderen Prophetenbüchern, es geht immer zentral um die Botschaft, die Gott den Menschen sagen möchte, und der Prophet ist halt das Werkzeug, der Vermittler. Aber bei Jona ist das ganz anders. Natürlich geht es auch darum, aber wir sehen im Buch Jona, dass es ganz viel darum geht, wie es eigentlich Jona geht. Wie geht es dem Sprachrohr damit? Wie geht es dem Propheten damit? Was macht denn dieser Auftrag mit ihm? Er ist keiner der Propheten, der sagt, okay, ich bin nur der Übermittler, ich bin nur der Bote, das ist also, ich habe die Regeln nicht gemacht, ich habe die Botschaft nicht, so immer so, da steht's. Also das ist, nein, nein, es geht ganz viel um das, was macht es emotional mit ihm? Was macht Gottes Auftrag mit ihm? Was löst es in ihm aus? Und das macht es spannend für uns. Ich glaube, da können wir einiges davon lernen und uns in manchen Aspekten hier und da auch selber wiederfinden. Wenn wir einen Auftrag bekommen, wie geht's mir damit? Sag ich, juhu, endlich werde ich für was gebraucht, oder sag ich, besser nicht. Und manchmal fühlt man sich vom Predigen tatsächlich so, dass man denkt, juhu, ich habe heute echt Lust, ich habe echt Freude. Manchmal denkt man, am liebsten würde ich flüchten, weil der Druck so groß ist. Weil man denkt, ja, Predigen generell, kein Problem, aber jetzt, heute, hier, ich, Gott schick einen anderen. Kein Problem, wenn es jemand anderes machen würde. Und ich genieße die Sonntage, wo Anna predigt oder jemand anderes. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne predige, aber manchmal gibt es Situationen, da denkt man, wenn ich heute im Bett bleiben könnte, ganz ehrlich, wäre auch mal nett. Bei Jona ist es viel mehr, viel tiefer, viel dramatischer wie das, was ich jetzt gerade so ein bisschen paraphrasiert habe hier. Ne? Und wir beginnen jetzt einfach mal mit dem ersten Kapitel, bevor ich mich hier schon vorher um Kopf und Kragen rede. Und dann begeben wir uns in den ersten Abschnitt, in die Verse 1-3. Und den ersten Abschnitt könnte man damit überschreiben mit der Überschrift Der Grund für Jonas Flucht. Also Folie 3. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er aber wollte weg vom Angesicht des Herrn. Jona, dem Sohn von Amittai. Mehr erfahren wir überhaupt nicht über ihn, aber wir erfahren sehr viel über seine Gefühle und über seine Emotionen in diesem Buch. Und dann heißt es hier, der Herr schickte folgende Botschaft. Die direkte Übersetzung wäre hier, es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Also manche Übersetzungen, zum Beispiel die Elberfelder nimmt auch diesen Ausdruck. Ich habe hier die Neues Leben Übersetzung. Und wir haben in, also ich habe gesagt, 16 Prophetenbücher gibt es. Und in 10 Prophetenbüchern, die beginnen alle so, mit dieser Formel. Alle beginnen mit dem Ausdruck, es geschah das Wort des Herrn zu und dann eben hier Name einsetzen. Das war ein gängiger Ausdruck. Und dann die Botschaft lautet, die folgende Botschaft lautet, geh nach Ninive. Wo lag Ninive? Also Folie 4. Da sehen wir das abgebildet. Genau, also wir haben hier in Assyrien haben wir Ninive. Aus dem Buch Judith erfahren wir noch mehr darüber, nämlich dass es die Hauptstadt Assyriens war und als Residenz des babylonischen Königs Nebukadnezars diente. Heute wäre sie im Irak gegenüber von Mosul, von der Stadt Mosul. Dann noch kurz eine Sache im eigenen Interessengebiet. Machen wir mal kurz Folie 5. Ich mache es ganz kurz. Eine Folie weiter. Das sind die Weltwunder, die berühmten hängenden Gärten. Also ich interessiere mich ja sehr dafür, für die 7 Weltwunder der Antike, für die 7 Weltwunder der Neuzeit und so weiter. Und es wurde früher davon ausgegangen, dass die hängenden Gärten, dass die im Babylon liegen am Euphrat, aber neueste Studien besagen, dass sie sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in Ninive waren, an der Tigris. Also gibt es einige gute, ich spare euch das jetzt, auch wenn ich das voll spannend finde, das mit euch durchzugehen. Aber wer da mehr wissen will, darf gern auf mich zukommen. Ich finde das hochspannend. Auf jeden Fall, Ninive eigneten sich wunderbar für die hängenden Gärten, diese wunderschöne Stadt. Und da droht Gott jetzt Gericht an. Das, was soll, würdest du sagen, die Landesgartenschau und wir, naja, gut, lassen wir das. Er muss jetzt hier irgendwie Gericht an. Warum ist doch so schön hier? Naja, Gott hatte seine Gründe, das sehen wir gleich. Aber auf jeden Fall war Ninive eine Weltmetropole zu dieser Zeit gewesen. Da war richtig was los. Normalerweise wurden Propheten zu ihrem eigenen Volk, also zu Gottes Volk, geschickt, um sie zu warnen, dass sie durch ihr Verhalten sich von Gott entfernen. Ein Prophet wurde zu Gottes Volk geschickt, zu seinem eigenen Volk geschickt, um zu sagen, Leute, wir sind Gottes Volk, wir haben einen Bund mit Gott. Und durch euer Verhalten gefährdet ihr diesen Bund mit Gott. Das geht nicht. Wir wollen diesen Bund mit Gott nicht verlieren. Und deswegen gab es Propheten, die gesagt haben, euer Verhalten, es ist wie so Brüche in der Fassade. Ne? Das führt letztlich dazu, dass es einstürzt. Genau, also. Und bei Jona ist es hier auch wieder anders, nämlich hier wird ein hebräischer Prophet dazu aufgefordert, in eine heidnische Stadt zu reisen, also quasi unter seinen Feinden Gottes Gericht zu verkünden. Und das war schon außergewöhnlich. Jeremia, Jesaja und Amos, ja, die verkündigten zwar ein paar prophetische Botschaften auch an heidnische Länder, doch zum einen waren die doch recht kurz und zum anderen wurden die alle aus der Ferne gesprochen, was sehr viel angenehmer war. Keiner von ihnen musste sich selbst in diese Länder begeben. Die konnten von weitem sagen, so und so. Ne? Also das ist, wenn man als Stand-up-Comedian quasi in einem Studio Witze über Trump macht, ist das sehr viel einfacher, als ihm gegenüberzustehen. Bin ich überzeugt davon. Oder wenn man, das wäre jetzt die Variante, Oder wenn du in einer Zeit des Naziregimes die kritisiert hast, dann war das aus der Ferne sicherlich einfacher, als dich mitten unter sie zu begeben und da dann zu verkünden, das, was hier läuft, das, ihr macht alles falsch und Gott will das nicht. Also, und das ist aber genau das, was von Jona hier verlangt wurde. So etwas wie diesen Auftrag an Jona hatte es also vorher noch nie gegeben in der Bibel. Sowas hatte es noch nie gegeben vorher. Er war der erste Prophet, der in ein fremdes Land ausgesandt wurde, an eine fremde Nation, also an eine fremde Nation, an das fremde Volk. Und da sehen wir schon einer der Gründe für Jonas Abneigung. Wir werden sehen in dieser Predigtreihe, Gottes Handeln für Ninive ist letztlich Gnade und Barmherzigkeit. Gottes Wille ist, also Gott kündigt Gericht an, aber mit dem Herzenswunsch, mit dem Wille, gnädig und barmherzig zu sein. Mit dem Wunsch, dass Umkehr geschieht. Und da nimmt Gott keine Rücksicht auf Jonas Gefühle und auf sein Unverständnis. Deswegen heißt die Predigtreihe Gnade ohne Rücksicht. Gott wollte Gnade zeigen, und zwar ohne Rücksicht auf Jonas Gefühle, ohne Rücksicht auf irgendwelche Gefühle von anderen Leuten, weil das ist das, was Gott tun wollte. Wir sehen am Beispiel des Jona-Buches, wie wichtig und absolut zentral Gott diese Botschaft von Gnade und Barmherzigkeit ist. Dass er dafür nur alles Erdenkliche in Bewegung setzt. Sturm, Wal, alles Mögliche. Was da alles passiert, ist der Wahnsinn. Und Gott setzt da quasi den Himmel und die Erde in Bewegung. Und das tut er alles, weil seine Botschaft von Gnade und Barmherzigkeit so zentral ist, weil das sein Herz ist, weil das sein Wesen ist, weil ihm das wichtig ist. Deswegen setzt hier Gott alles in Bewegung. Doch Gnade und Barmherzigkeit gibt es dann, wenn jemand umkehrt. Wenn jemand erkannt hat, meine Wege sind falsch und ich muss umkehren. Ihr wisst noch das Beispiel mit dem Holzweg. Wenn ich auf dem Holzweg bin, da kann ich nur noch umkehren. Das ist die einzige Möglichkeit. Umkehren ist die einzige Variante, um da wieder rauszukommen. Da kannst du dich nicht irgendwie anders durchschlängeln. Umkehren ist die einzige Möglichkeit, denn der Weg, der Holzweg, führt nicht weiter. Er endet. Sackgasse. Es geht nur noch umdrehen. Und deshalb ist die Botschaft, die Jona jetzt überbringen sollte, eine Warnung. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss. Eine Gerichtsbotschaft. Wenn er nicht sofort umkehrt, dann wird das Konsequenzen haben. Schauen wir uns gleich noch näher an. Die Frage ist jetzt hier, umkehren wovon? In dem Text hier, also kannst du ruhig den Text eingeblendet lassen. Genau, ich beziehe mich immer wieder drauf, habe das ja auch schon schön markiert, die Stellen, auf die ich mich beziehe. Genau, hier heißt es, ihre Bosheit stieg bis zu mir herauf. Also wir kennen den Ausdruck, etwas schreit zum Himmel. Diese Ungerechtigkeit, das höre ich von meinen Kindern, das ist so unfair. Diese Ungerechtigkeit, sie schreit zum Himmel. Und es hat den Ursprung in der Bibel. Wenn Menschen etwas Schlimmes verbrochen haben und Gott sagt, diese Tat, sie ist mir nicht verborgen. Gott ist es absolut nicht egal. Die Gräueltaten, die in unserer Welt begangen werden, diese furchtbaren Dinge, die passieren, die schreien zum Himmel und Gott sieht sie und Gott ist es nicht egal. Und wir sehen das an unterschiedlichen Stellen in der Bibel, wo dieser Ausdruck verwendet wird, zum Beispiel 1. Mose 4, Vers 10, da habe ich jetzt keine Folie, da heißt es doch, der Herr sprach zu Kain, was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Oder 1. Mose 18, Vers 20. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach diesem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Oder Offenbarung, jetzt mal eine Stelle aus dem Neuen Testament, auch da 18,5. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott gedachte ihrer Frevel. Also das Unrecht dieser Welt, es schreit zum Himmel. Und Gott ist es nicht egal. Und Gott wird da auch nicht einfach nur zusehen, sondern unser Verhalten wird Konsequenzen haben. Aber sein Wunsch ist Gnade und Barmherzigkeit. Wir sehen es gleich. So, und hier in diese ganze Liste von den ganzen schlimmen Dingen, die zum Himmel schreien, da reihen sich die Assyrer absolut ein. Es war ein Volk, das war gekennzeichnet von unglaublicher Brutalität und Grausamkeit. Ich erspare uns da Beispiele. Sie waren schlimmer als Babylon, wird historisch nachgewiesen. Und ihr wisst, einiges, Babylon immer das Beispiel. Babylon ist immer das Synonym und das Beispiel für absolute Gottlosigkeit, für absolute Gräueltaten, für absolute schlimme Dinge, die passieren. Götzendienst, Mord und Totschlag und so weiter und so weiter. Und die haben da nochmal einen draufgesetzt. Sie waren zu dieser Zeit unangefochtene Weltmacht. Und gerade diese Nation soll nun Ziel sein von Gottes missionarischem Auftrag. Ja, gerade die. Und das ist auch so ein Herzschlag Gottes. Gott will den Grausamen dieser Welt begegnen, um ihr Herz zu verändern. Gottes Herz ist nicht, die Feinde zu vernichten und auszulöschen. Gehen wir jetzt nicht so tief ins Alte Testament rein, das müssten wir uns ganz genau angucken. Aber Gottes Herz ist, dass Herzen verändert werden. Dass Menschen erkennen, so wie es bei Paulus war, ich habe richtig Mist gebaut, ich habe schlimme Dinge getan, das war nicht okay, das war nicht in Ordnung und ich kehre um und ich schlage eine andere Richtung ein. Und es ist doch viel besser. Stellt euch mal vor, all diese schlimmen Diktatoren, wo wir jetzt einige Namen nennen könnten in dieser Welt, manchmal wünscht man sich, die würden einfach tot umfallen und sie wären weg und sie könnten nichts mehr ausrichten, oder? Wir werden uns gleich nachempfinden, wie es Jona geht. Wir werden es nachempfinden können, natürlich. Hauptsache, die können nichts Schlimmes mehr machen. Das ist doch menschlich gesehen nachempfunden, wenn jemand so schlimme Dinge tut. Und wir können das nachvollziehen, wenn eine Mutter im Gerichtssaal den Mörder ihrer Tochter erschießt, oder? Also menschlich gesehen kann man es nachempfinden, wenn jemand so etwas Schlimmes tut, dass du eigentlich nur Rache und Vergeltung willst. Aber stellen wir uns mal vor, die hätten wirklich eine Bußerkenntnis. Die würden erkennen, ich habe richtig Mist gebaut. Und die würden sich nicht nur so propagandamäßig, sondern die würden sich innerlich durch und durch verändern. Ihr Verhalten würde sich verändern und sie würden ihre Kraft, ihre Energie jetzt für das Gute einsetzen, statt für das Schlechte. Das klingt so märchenhaft, gell? Aber die Tatsache ist, dass das immer wieder passiert. Dass Gott im Traum, in Begegnungen, radikalen, fundamentalistischen Terrororganisationen, Muslimen, die terrormäßig unterwegs sind, begegnet, die Jesus erkennen und die sich verändern und die zu Botschafter der Liebe werden. Es ist Realität. Es passiert. Stellt euch vor, du hast in den Medien die Namen der Diktatoren, hat sich entschieden für Jesus und wir sehen die Auswirkungen. Er hat sofort aufgehört, das und das zu tun. Das ist der Herzschlag Gottes, aber damit kam Jona nicht klar. Jona erfürchtete und er hasste dieses Volk und er hasste absolut diesen Auftrag. Viele Ausleger sagen, Jona ist geflüchtet, weil er Angst hatte. Ja, natürlich spielt das mit rein. Wenn ich da öffentlich predige, die Zunge rausschneiden, ist das Geringste, was die mit mir machen. Überleben werde ich das sicherlich nicht. Aber ich glaube, das ist nur untergeordnet. Ich glaube, der wesentliche Punkt, das sehen wir immer wieder dann auch in den anderen Kapiteln, auch später an Jonas Verhalten, ist das, sein Problem war, dass er dieses Volk hasste, dass er diese Nationalität hasste, dass er die abgelehnt hat, dass er wusste, wir sind Gottes Volk, die Hebräer, Gott ist für uns Und dass ein anderes Volk, ein so grausames, schlimmes Volk, die Feinde, die er verabscheute, dass da Gott sagt, Gnade will ich und Barmherzigkeit und nicht Vergeltung. Damit kam er gar nicht klar. Damit kam er gar nicht klar. Wie konnte ein guter Gott einem solchen Volk auch nur die kleinste Chance auf Gnade geben? Warum sollte sein Gott, der Gott seines Volkes, seinen Feinden Gnade und Barmherzigkeit entgegenbringen, anstatt sie zu vernichten? Ein paar Jahre vorher, das macht es auch nicht leichter, ein paar Jahre vorher gab es einen Prophet Nahum, und dieser Prophet hatte vorhergesagt, dass Gott Ninive wegen ihrer Bosheit zerstören würde. Das war für Jona absolut nachvollziehbar. Das passte in seine Welt. Und es war für Jona absolut logisch. Das war das, was er sogar begrüßt hätte, wenn Gott dieses Volk vernichtet hätte. Und war das für Gott nicht beschlossene Sache, wenn er es durch Nahum vorhergesagt hatte? Wie konnte Gott jetzt seine Meinung ändern und von ihm, jetzt auch noch von ihm verlangen, die Interessen seines Landes und seines Herzens zu verraten? Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, das wäre jetzt eigentlich schon an der Stelle gekommen. Gottes Herz ist Barmherzigkeit. Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Gottes Herz ist Barmherzigkeit und Gnade. Sein Herz ist es. Wir haben vorher gesungen, ich will nicht vergessen, Herr. Und es gibt Dinge, die sollten wir nicht vergessen. Wir wollen nicht vergessen, worum es Gott, wenn du eine Sache sagen könntest, worum es Gott hauptsächlich geht, dann darum zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und dafür alles einzusetzen. Der Hirte, der die 99 verlässt, um dem einen Schaf nachzugehen. Die alte Dame, Samu, die das ganze Haus auf den Kopf stellt, um die verlorene Münze zu suchen. Die alles dafür tut. Gottes Herz ist, das Verlorene zu finden. Dass Menschen, die zugrunde gehen, die sich und ihre Umwelt und ihr Umfeld zugrunde richten, dass sie sich verändern, dass sie errettet werden und dass sie ihr Leben und ihre Kraft anders einsetzen. Aber für Jona machte nichts von diesem Auftrag einen Sinn. Doch ich habe schon gesagt, darauf nimmt Gott keine Rücksicht. Gott nimmt so viel Rücksicht auf uns. So viel, wenn wir das wüssten. Jesus begegnet, ich habe es letztes Mal gesagt, letzten Predigt, Jesus begegnet so oft den Menschen genauso, wie sie ihm begegnen. Mit so viel Fingerspitzengefühl, mit so viel Empathie. Wenn ich nur 10% von der Empathie von Jesus hätte, ich glaube, ich wäre vieles leichter in der Seelsorge und so weiter. Jesus hat so viel Empathie. Er begegnet den Menschen so, wie sie ihm begegnen. Er begegnet ihnen auf die richtige Art und Weise. Er nimmt so viel Rücksicht. Und hier sagt Gott, das ist indiskutabel, das ist mein Herz. Und wenn dir das nicht passt, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Jona, und vielleicht spricht das hier und dort auch zu uns. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, sollten wir ihm vertrauen, auch wenn es für uns vielleicht zunächst keinen Sinn ergibt. Wenn Gott Wege geht, die wir nicht verstehen. Wenn du denkst, Gott, ich begreife nicht, warum diese Wege. Ich hätte bessere Ideen gehabt. Ja, aber vielleicht nicht mit so einem weiten Horizont. Vielleicht kennst du nicht alle Informationen, vielleicht nicht alle Parameter. Vielleicht Gott weiß, was er tut, und wir sollten ihm vertrauen. Auch dann, wenn wir seine Wege nicht verstehen. Aber vielleicht können wir jetzt, nachdem ich das so skizziert habe, ein bisschen mehr verstehen, den Grund für Jonas Flucht, oder? Bisschen schon. Mach dich auf den Weg und geh. Und Jona macht es sich auf den Weg und er geht. Aber in die entgegengesetzte Richtung. In dem Kinderlied Geh, geh nach Ninive heißt es, du hast keine andere Wahl. Ich glaube, er hat sehr wohl eine andere Wahl, weil er wählt hier die Flucht. Und ich glaube, er hätte auch danach durch all das, was passiert, was Gott dann tut, ich habe ja gesagt, wie Gott Himmel und Erde bewegt, um Jona da umzustimmen, ich glaube, er hätte trotzdem hart bleiben können, verbittert bleiben können und sagen können, nein. Aber er lenkt dann ein. Ich glaube, er hatte sehr wohl eine Wahl. Wir alle haben eine Wahl. Wir haben eine Wahl, links oder rechts zu gehen. Wir haben eine Wahl zu Gottes Auftrag, ja oder Nein zu sagen. Wir haben eine Wahl, das Richtige oder das Falsche zu tun. Wir haben jeden Morgen die Entscheidung, wie will ich diesen Tag leben, wie will ich diesen Tag nutzen. Und wir haben auch die Wahl, uns bewusst in Sünde zu begeben, bewusst die falschen Dinge zu tun. Das wissen wir doch, wir haben die Wahl. Doch Jona, und er wählt hier die Flucht. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Als wenn man von Gott weglaufen könnte. Ich weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Wir haben hier Folie 6, da sehen wir das nochmal dargestellt. Also, wenn wir mal, sieht man nicht so gut. Es gibt übrigens Tarsus, also Paulus von Tarsus. Und so, machen wir mal die andere Karte nochmal rein, kurz, das ist kurz interessant. Ich habe das am Anfang nämlich gedacht, nein. Also hier gibt es Tarsus, hier unten, über Syrien gibt es Tarsus, ja, Paulus von Tarsus. Der ist nicht dahin geflüchtet, das meint es nicht, sondern rauszoomen, andere Karte, das wäre hier, sondern darüber nach Spanien, da wollte er hin, Tarsus. So, das heißt, Ninive lag da, der Auftrag, und er wollte dorthin. Das war so ungefähr das Weiteste, was die Menschen zu der damaligen Zeit erreichen konnte. Das lag für die absolut am Rande ihrer bekannten Welt. Also weiter weg wäre ihm eigentlich gar nicht möglich gewesen mit seinen Mitteln. Er flüchtete so weit weg, wie es nur irgendwie ging. Weiter weg hätte er nicht fliehen können. Und dann kann man sich schon fragen, warum ist er nicht einfach zu Hause geblieben? Hätte die Arme verschränkt und hätte geschmollen und gesagt, nö, mach ich nicht. Vielleicht, weil er es nicht ertragen hätte, dass Gott dann immer wieder angeklopft hätte. Jona. Und er dachte, wenn ich so weit weggehe, wie nur irgendwie möglich, dann kann Gott mich ja gar nicht mehr in Ninive gebrauchen. Dann muss er irgendeinen Prophet erwählen, der näher wohnt. Weil da bin ich ja viel zu weit weg für diesen Auftrag. Vielleicht hat er so gedacht. Gott, bitte schick einen anderen. Aber Gott wollte ihn. Aber Gott wollte Jona. Doch Jona wollte nicht. Er kauft sich eine Fahrkarte ans Ende der Welt. Nur noch weg. Weg von diesem Auftrag, weg vom Angesicht des Herrn. Und er stieg in Javo auf ein Schiff, das nach Tarsis auslief. Und warum verweigert Jona den Gehorsam Gott gegenüber als Gläubiger, als Hebräer? Warum hat er das, den Gehorsam verweigert? Und genaueres über seine Gedanken und Motive wird uns Jona selbst in einem späteren Kapitel durch seine eigenen Worte mitteilen. Da kommt es viel auch davon raus, von dem, was ich jetzt auch schon ein bisschen so angeteasert habe. Wir werden das aus seinem eigenen Mund später, in einem späteren Kapitel hören. Aber jetzt schauen wir uns gemeinsam an, welche Folgen seine Flucht hatte. Abschnitt 2, also es sind heute 3 Abschnitte, jeder Abschnitt ist länger, aber von der Predigtdauer kleiner, okay? Also, Abschnitt 2, die Verse 4 bis 10, Folie 7. Und dieser Abschnitt habe ich überschrieben mit der Überschrift mit Flucht vor Gott hat Konsequenzen. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer, steh auf! Ruf zu deinem Gott, vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander, kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das Los und das Los fiel auf, Überraschung, auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf, aus welchem Land kommst du, zu welchem Volk gehörst du? Und er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan? Jammerten sie. Gott ließ einen Sturm aufkommen. Wörtlich heißt es hier, da warf der Herr einen gewaltigen Wind aufs Meer. Das ist wirklich so, als wenn jemand einen Speer wirft. Ja, so wie wenn jemand einen Speer wirft, ganz gezielt, ich werfe diesen Speer, so heißt es hier, Gott aber warf diesen Sturm. Da könnte man jetzt sagen, naja, was hier passiert, ist ja also gar nicht Jonas Schuld, sondern es ist Gottes Schuld. Gott wirft doch diesen Sturm. Aber es geschah als Konsequenz auf Jonas Verhalten. Unser Verhalten, unser Ungehorsam Gott gegenüber hat Konsequenzen. Und das Tragische ist, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser Umfeld. Sie sagen nachher, was hast du getan? Unser Verhalten hat Konsequenzen. Nicht nur für uns, sondern auch für unser Umfeld. Und es ist nicht so, Achtung, nicht, dass es nachher jemand sagt, du hast gesagt, es ist nicht so, dass jede Schwierigkeit, ich habe es extra aufgeschrieben, damit ich es richtig sage, ja, jetzt hör zu. Es ist nicht so, dass jede Schwierigkeit, in die wir geraten, die Strafe für Sünde ist, sehr wohl aber, dass jede Sünde uns in Schwierigkeiten bringt. Es ist nicht so, dass jede Schwierigkeit, in die wir geraten, die Strafe Gottes für Sünde in unserem Leben ist, sehr wohl aber, dass jede Sünde uns in Schwierigkeiten bringt. Okay, können wir uns darauf einigen? Das heißt, ich kann in Schwierigkeiten geraten, ohne irgendetwas falsch gemacht zu haben. Ja, das gibt es. Aber oft tragen wir, glaube ich, Anteile dran. Aber mein sündiges Verhalten wird immer Konsequenzen haben. Wenn ich ungesund oder unzüchtig lebe, wenn ich gegen meinen Körper oder gegen meine Beziehungen oder gegen meine Gesellschaft, wie auch immer, sündige, dann wird es Auswirkungen haben. Dann wird es das was bewirken. Es wird die entsprechenden Folgen haben. Ist doch klar, wir könnten Beispiele nennen, ich spare uns, ich habe jetzt nicht die Zeit, aber ihr könnt euch da selber Dinge einsetzen, oder? Wenn ich etwas Entsprechendes tue, wird es die entsprechenden Folgen haben. Ich kann nicht, es gibt ja das Beispiel von Jesus, wo er sagt, du kannst nicht erwarten, dass du das eine pflanzt und das andere wächst. Ne? Also du kannst nicht Hafer pflanzen und nachher dich wundern, dass nicht Gerste gewachsen ist. Das macht ja keinen Sinn. Und wenn wir Böses sehen, werden wir Böses ernten. Jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Wir könnten das natürlich jetzt runterbrechen in Einzelheiten. Aber ich glaube, ihr versteht den Punkt. Aber wenn Gott einen Sturm in unser Leben wirft oder ihn zulässt, dann tut er das zu unserem Besten. Stürme können uns sensibel machen für Wahrheiten, die wir sonst nicht erkannt hätten. Stürme in unserem Leben können uns sensibel machen für Wahrheiten, die wir sonst vielleicht niemals erkennen würden. Und bei Jona handelt Gott so, um ihn zur Vernunft zu bringen, um ihn zur Umkehr zu bewegen oder anders gesagt, um den Schläfer wach zu rütteln. Oh bitte Gott, erweck die schlafende Christenheit. Ja, gibt's ein Lied. Das könnten wir öfters mal wieder singen. Dass Gott die schlafende Christenheit erweckt. Das ist der Moment, wo man jetzt die Augen aufmachen könnte. Nein. Ja, ich kassiere wieder Prügel nach der Predigt, ich sehe schon. Also, es wäre so wichtig, dass wir erweckt werden würden, dass wir wach wären, dass wir dieser Welt begegnen würden mit dem, was Gott uns gibt, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen als sein Werkzeug und dass wir nicht schlafen und verpennen, was um uns herum passiert. Dass wir nicht die Chancen verpassen, dass die große wirkungsvolle Tür geöffnet ist und wir liegen irgendwo und pennen oder hocken vor Netflix oder was weiß ich was. Okay, also sind irgendwo abgelenkt. Manchmal ist eine Mischung. Gell? Hier ist es jetzt der Heidnische, also der Ungläubige, der Kapitän, der nicht an Jahwe glaubt, der nicht an Gott glaubt, der zu Jonas sagt, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Hey, wenn es mal so weit ist, dass ein Heide, dass jemand, der nicht an Gott glaubt, dass ein Atheist, der sagt, ich glaube nicht an Gott, wenn es mal so weit ist, dass jemand, ein Atheist kommt und uns sagt, das wäre gut, du würdest mal wieder beten, dann sollten wir wirklich über unser Verhalten nachdenken. dann sollten wir darüber nachdenken, ob wir vielleicht nicht zu passiv geworden sind als Christen hier und da. Und wir sehen das jetzt hier gleich. Wir haben es vor einer Übersicht auch gesehen. Die Bibelstelle zeigt uns ganz klar, dass die Nicht-Christen, dass die Heiden, dass die hier vorbildhaft reagieren und der Christ nicht. Und wir können so viel lernen von Menschen, die keine Christen sind, die uns in vielen Dingen ein gutes Vorbild sind für gutes Verhalten in manchen Dingen. Die sich engagieren überall, im Ort, in der Stadt, überall irgendwie Gutes tun und die uns da wirklich ein Vorbild sind. Hier in Jona ist ganz klar, die Seeleute, der Kapitän, sie dienen zum Vorbild, während Jona nichts tut. Der Sturm ist so heftig, dass die Seeleute hier merken, das ist nicht mehr normal. Also normale Stürme kannten die. Ja, also das war ja ihr täglich Brot, dass das irgendwie, Stürme kannten die mit Sicherheit, das waren erfahrene Seeleute. Und der Sturm muss so heftig gewesen sein, dass sie angefangen haben zu beten zu irgendwelchen Göttern, vielleicht zu Neptun, zu Poseidon, zu irgendwas, was ihnen eingefallen ist, weil sie gemerkt haben, der Sturm, der ist übernatürlich, das geht hier nicht mehr mit rechten Dingen zu. Also hier muss eine höhere Macht dahinter stecken. Sie haben das begriffen und Jona tut nichts. Der Prophet, der Christ. Wo ist uns das Leid anderer gleichgültig geworden, ist hier die Frage. Ich bin ein Hebräer, sagt er als erstes. Das ist seine erste Identifikation. Das ist du nennst das, wenn jemand fragt, wer bist du? Und die Frage stellen dem ja einige Fragen, wir haben es hier. Sie stellen ihm so viele Fragen und das Erste, was er sagt, ist, ich bin ein Hebräer. Das heißt, das war der wichtigste Punkt seiner Identität, weil er so antwortet. Wenn ich mich vorstellen soll, kann ich entscheiden, was erzähle ich als Erstes. Und meistens erzähle ich als Erstes das, wo mir mit am wichtigsten ist oder wo meine Identität herkommt. Er sagt ich nicht, ich bin der Prophet Gottes, er sagt, ich bin Hebräer. Darin war er verankert, Hebräer zu sein, Nationalität und so weiter. Und deswegen war es für ihn auch so schwierig, zu diesem anderen Volk zu gehen. Was habe ich mit den Heiden zu schaffen? Ich bin Christ, was kümmert mich das Leid der Ungläubigen? Sind sie doch selber dran schuld. Wenn Jesus was kritisiert hat, ziemlich heftig war Selbstgerechtigkeit. Aber wir sitzen alle im selben Boot, hier sprichwörtlich. Hier nicht sprichwörtlich, sondern tatsächlich sitzen alle im selben Boot. Und so sitzen wir auch alle im selben Boot. Und das Wohl unserer Gesellschaft hängt von allen und von jedem Einzelnen ab. Also sollten wir füreinander einstehen. Und es ist völlig falsch zu denken, mein Glaube ist irgendwie privat. Den lebe ich privat. Und er braucht gar keine Auswirkungen haben auf mein Umfeld. Es ist falsch. Wir sollen Licht und Salz sein. Man stellt das Licht nicht unter den Tisch, sondern auf den Lampenständer. Es ist falsch zu sagen, mein Glaube ist privat. Und wenn er keine Auswirkungen hat auf mein Umfeld oder auf das Gemeinwohl unserer Gesellschaft, das ist nicht richtig. Hier fragen sich jetzt die Heiden, die noch nicht Christen, die aber gleich welche werden. Wie nur sind wir in diese Notlage gekommen? Was haben wir falsch gemacht? Welchen Gott haben wir beleidigt? Und ich glaube, es wäre gut, wir würden gesellschaftlich wieder an diesen Punkt kommen, dass die Menschen nicht nur erkennen, dass wir in furchtbaren, in schlechten, in schlimmen, in herausfordernden Zeiten leben, sondern dass die Menschen wieder fragen würden, was ist der Grund dafür? Warum leben wir in diesen Zeiten? Was ist der Grund dafür? Warum ist es so? Und was können wir tun, damit sich das verändert? Nämlich das ist das, was die Seeleute jetzt machen. Sie sagen, warum sind wir in diese Lage gekommen? Was hat dazu geführt? Und was können wir tun, um da wieder rauszukommen? Und jetzt letzter Abschnitt. Abschnitt 3, Verse 11 bis 16 habe ich überschrieben mit dem Titel Verantwortung übernehmen, anstatt oder statt wegzulaufen. Jona 1, 11 bis 16, letzter Punkt. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn, ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen. Sie brachten dem Herrn Opfer dar und schworen, ihm zu dienen. Jona übernimmt jetzt endlich Verantwortung für sein Fehlverhalten. Dies bedeutet nicht, dass er jetzt die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes versteht. Da wird er noch einen weiten Weg vor sich haben. Wir werden es die nächsten Sonntage erfahren. Nicht deshalb übernimmt er die Verantwortung, sondern weil er Mitleid hat mit den Seeleuten. Und dieses Mitleid den Seeleuten gegenüber ist schon mal besser als die Verachtung gegenüber den Heiden von Ninive. Endlich kommt Jona an den Punkt in seinem Leben, wo er nicht mehr nur an sich selber denkt, an sein eigenes Wohlbefinden, an seine eigenen Gefühle, an seine eigene Situation, sondern wo er endlich an andere denkt. Und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Er steht ein für seine Schuld und opfert sich, damit die anderen gerettet werden. Damit wird der Preis für die Flucht und für den Ungehorsam bezahlt. Und auch das hat jetzt Auswirkungen, und zwar positive. Ich habe es gesagt, unser Verhalten, unser Handeln hat Auswirkungen, negative oder positive. Und sein Verhalten, was er jetzt an den Tag legt, hat positive Auswirkungen. Der Sturm beruhigt sich und die Seeleute werden von tiefer Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Das ist ein Gänsehautmoment. Die Seeleute bekommen Ehrfurcht. Sie danken Gott und entscheiden sich dafür, ihm zu dienen. Wir sehen hier, dass sie den Gottesnamen Jahwe benutzen, der für eine persönliche, rettende Beziehung zu Gott steht. Also, hier heißt es, sie bringen ihm Opfer dar und sie schworen ihm zu dienen. Sie schworen ihm zu dienen, Nachfolge. Nicht nur Gott hilf mir, danke passt, sondern Nachfolge. Und dieses Prinzip, letzter Punkt, dieses Prinzip der Stellvertretung des Sündenbocks ist eine Parallele zu Jesus. So wie Jona sich geopfert hat, um die Seeleute zu retten, starb Jesus für uns am Kreuz, damit wir Erlösung haben. Damit bezahlte Jesus den ultimativen Preis. Er besiegte die Sünde und den Tod, damit wir ewiges Leben haben. Natürlich gibt es auch Unterschiede, nämlich Jona, er opfert sich hier für das, was er selber verbockt hat. Jesus hat nichts falsch gemacht und er opfert sich trotzdem. Jona wird letztlich nicht sterben, aber irgendwann schon, aber nicht jetzt, weil er über Bord springt. Aber Jesus starb tatsächlich für dich und für mich. Letzte Folie. Timothy Keller in seinem Buch erfasst dieses erste Kapitel folgendermaßen und sehr trefflich zusammen. Und das möchte ich am Schluss meiner Predigt vorlesen. Jonas Grundproblem ist das gleiche wie unseres. Die Angst, dass Gott, wenn wir ihm unseren Willen ganz hingeben, nicht unser Wohl und unsere Freude im Sinn hat. Die Angst, wenn ich Gott alles gebe, vielleicht ist es gar nicht gut für mich, vielleicht meint das gar nicht gut mit mir, das hat vielleicht Nachteile für mein Leben. Das Kreuz Jesu ist der schlagende Beweis, dass diese so tief verwurzelte Angst eine Lüge ist. Ein Gott, der unsere Stelle einnimmt und stellvertretend für uns leidet, damit wir freigesprochen werden, ist ein Gott, dem man vertrauen kann. Und so können Stürme dazu führen, dass man sich in seiner Not an Gott wendet. und ihn dadurch kennenlernt und dadurch seine Gnade und seine Barmherzigkeit findet. Und Gott wird Jona nicht in den Fluten umkommen lassen. Wir haben gesungen, wenn es dunkel wird, gibt es ein Licht für dich. Das wird Jona nächsten Sonntag erfahren. Und wir werden sehen, wie es mit der Gnade Gottes und dem Auftrag und wie es mit Ninive weitergeht. Amen.